Willkommen bei den Kaffeehausgesprächen. Was die Mitte bewegt. Hier sprechen Meret und Christoph mit den Gästen des Kaffeehauses.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerschaft, zu einer neuen Ausgabe der Kaffeehausgespräche hier im Unternehmen Mitte. Ich habe Meret heute Morgen hier in Basel getroffen. Hallo Meret.
Hallo an alle, schön seid ihr alle hier.
Und wir werden jetzt runtergehen ins Kaffeehaus und uns Leute suchen, die wir fragen können, was sie heute so beschäftigt.
Los geht's. So, hallo, wir haben unseren ersten Gast gefunden. Möchtest du dich kurz vorstellen?
Ja, ich bin Nikolai und arbeite seit Februar jetzt an der Uni Basel und habe vorher auf einem biodynamischen Betrieb gearbeitet in Deutschland und versuche jetzt in Basel an der Uni eine etwas andere Art der Pflanzenbetrachtung voranzubringen.
Genau, als wir dich gefunden haben unten im Kaffeehaus, warst du gerade mit verschiedenen Papieren beschäftigt. Da waren Blätter drauf. Wir fanden das noch spannend. Was genau meinst du mit einer anderen Art, Pflanzen zu betrachten?
Also man guckt ja heute viel durchs Mikroskop und zerlegt eigentlich die Pflanze in Einzelheiten, in einzelne Bestandteile. Und das ist ja auch wichtig, aber man kann auch die gegenteilige Bewegung machen und eigentlich bei dem Phänomen stehen bleiben, die Pflanze so anschauen, wie sie ist und anderes dazunehmen und dann eigentlich zu anderen Dingen auch dadurch kommen.
Was sind das für andere Dinge, wenn du sagst andere Dinge?
Also es sind dann größere Zusammenhänge, wie hängt die Blüte mit den Wärmekräften im Jahreslauf zusammen zum Beispiel. Die Wurzel folgt der Schwerkraft, geht nach unten, sind eher irdische Kräfte. Der Blattbereich vermittelt dazwischen, zwischen Blüte und Wurzel. Und ja, so findet man eigentlich größere Zusammenhänge, die die kleinen Zusammenhänge ergänzen können.
Und würdest du sagen, das ist jetzt ein Fokus, der noch zu wenig gemacht wird, oder wurde der vergessen und früher hat man das, als man noch keine so guten Mikroskope hatte wie jetzt, schon mehr entdeckt?
Also ich glaube, hat viel Potenzial noch. Der Erste, der das vorangebracht hat, war ja Goethe, der eigentlich die Natur anders angeschaut hat und auch diese Metamorphose von der Pflanze verfolgt hat, wie sich also das eine Blatt wandelt zum nächsten, was da für eine Formverwandlung stattfindet und da eigentlich dieses innere Prinzip drin zu suchen, was passiert da. Und ja, ich denke, das wäre eine sehr gute Ergänzung, wenn das noch mehr kommen würde, weil das bringt eben andere Phänomene zutage.
Was fasziniert dich persönlich daran? Also hast du das Gefühl, du hast da was gefunden, was du auch siehst, wenn du warst ja als Landwirt auch tätig, was du erlebst in deiner Arbeit, oder was fasziniert dich an dieser Methode?
Also eigentlich ist es eine ganz andere Art zu denken oder hinzuschauen, weil normalerweise neigt man immer dazu, wenn man eine Frage hat, direkt eine Ursache zu suchen zu den Dingen. Also wenn man zum Beispiel die Genetik ist sowas Typisches, dass man Pflanzen anguckt und dann sagt man, ja, warum ist das so? Ja, das ist genetisch. Und das ist aber nur so eine nicht so weitreichende Erklärung, weil die Genetik ist ja auch entstanden in dem Pflanzenzyklus. Man findet eigentlich keinen Anfang, keinen festen Punkt. Also man könnte genauso gut sagen, der Same ist die Ursache der Pflanze. Aber der Same wird ja auch wiederum gebildet und bildet die neue Pflanze, die wieder einen Samen bildet. Und eigentlich ist das ein Kreislauf. Und das Lebendige ist eben im Gegensatz zu dem Mechanischen nicht aus der Sinneswelt heraus zu erklären. Es ist einfach ein Organismus, der aus sich selbst besteht. Und da sind tatsächlich Kräfte am Werk, die einfach gestaltend wirken und die man auf andere Weise suchen muss als durch das Mikroskop.
Wir haben jetzt die Ursprungsfrage gar nicht gestellt, nämlich, was beschäftigt dich? Und du hast jetzt viel über deine auch Arbeit und es wirkt jetzt auch Leidenschaft erzählt. Ist es das, was dich auch beschäftigt am den Tag, wenn du aufstehst, oder sind dann andere Dinge?
Ja, also für mich hängt es tatsächlich, hängt da viel dran, diese andere Denkweise kennenzulernen. Eben nicht nach Ursache und Wirkung, also nicht immer nach Ursachen zu suchen, sondern die Dinge erstmal sprechen zu lassen, erstmal bei dem Phänomen stehen zu bleiben. Das ist für mich schon was, was ich auch im kulturellen oder sozialen Bereich wünschenswert finde, wenn das mehr passiert, dass man nicht direkt urteilt, zum Beispiel. Also dass man die Dinge erstmal anschaut, genau, und sie langsam sprechen lässt, indem man anderes hinzunimmt. Und ja, dass die Polarisierung ist ja ein Problem heute, dass es eben immer eine Partei gibt gegen die andere und die Mitte ist selten. Also dass man einfach das Vermittelnde, was mehrere Aspekte hinzunimmt und sich nicht auf eine Seite schlägt, das fehlt sehr. Und mir scheint, dass diese Art, dass man das eigentlich von den Pflanzen lernen kann oder von dieser Art der Naturbetrachtung, dass man eben die Dinge erstmal sprechen lässt und ja eigentlich zu einer lebendigen Anschauung kommt, wo man auch merkt, die Wahrheit ist nicht einfach nur schwarz oder weiß, sondern die Dinge haben so viele Seiten, dass man von ganz vielen Seiten drauf gucken kann und der andere Mensch hat wieder eine andere Perspektive. Eigentlich ergänzen sich die Dinge und müssen sich nicht bekämpfen, wie es heute so oft passiert. Und ja, in dem Sinne finde ich das, hängt das für mich zusammen auch mit dem, was heute so Not tut.
Die Mitte fehlt, deswegen heißt ja das Unternehmen Mitte auch Unternehmen Mitte, hier wo wir sitzen. Das ist ja der Geist dieses Ortes. Wenn ich dich noch fragen darf, du bist an der Uni, das ist ja deine Betrachtung und deine Methode ist sehr, sehr spannend, aber sie ist zumindest nicht weit verbreitet, zumindest im universitären wissenschaftlichen Umfeld. Bekommst du da auch Gegenwind irgendwie? Also, weil was du ansprichst, sind ja auch Fragen der Spiritualität, oder?
Ja, genau. Also man kommt eigentlich, wenn man das Lebendige, wenn man dem gerecht werden will, kommt man als in das erste übersinnliche Gebiet tatsächlich rein, weil das Leben ist nun mal eine übersinnliche Kraft, die Materie ergreift. Und ja, das ist schon so. Ich bin aber erst seit Februar da an der Uni und mache erstmal intern mit den Kollegen solche Betrachtungen. Da kann ich das auch üben, darzustellen. Ob da Interesse kommt, dass ich auch mal mit Studenten was mache, das könnte sein. Es ist noch nicht klar.
Ja, das wäre eigentlich schön, wenn man das auch in das Politische tragen könnte, diese Art von Betrachtungsweise. In der Landwirtschaft, als du da tätig warst, hast du das Gefühl, das ist weiter verbreitet, weil man da nicht gleich auf nur ein Spezialgebiet fokussiert arbeitet, sondern, wie ich mir das vorstelle, in verschiedenen Abhängigkeiten in einem größeren Feld arbeiten muss?
Ja, also in der Landwirtschaft arbeitet man ja eben ganz eng mit dem Lebendigen zusammen. Und man kann auch zum Beispiel nicht seine Pläne so starr und stur durchsetzen, weil dann ist das Wetter eben so, dass es heute nicht geht. Und dann, man lernt eigentlich, sich auch anzuschmiegen an diesen Jahreslauf, dass man die Dinge so nimmt, wie sie kommen, die Entwicklung mitverfolgt. Das Organische ist nie so starr oder systematisch, sondern es ist eben lebendig und man lernt da schon mitzugehen. Und das prägt natürlich auch die Denkweise, ganz klar. Das ist sehr entscheidend, womit man sich beschäftigt für die Art, wie man denkt.
Aber das ist ja nicht in der gesamten Landwirtschaft so der Fall, weil die Gegenbewegung ist ja eigentlich, dass man mit Pestiziden, mit Maschinen versucht, eben diese natürlichen Eventualitäten wie die Risiken zu minimieren und dann zu sagen, der Mensch drückt seine Logik der Natur auf, oder?
Genau, also man würde ja in der organischen Landwirtschaft versucht man, die Natur eigentlich so zu gestalten, dass sie einen Organismus herausbildet, den landwirtschaftlichen Betrieb mit seinen Betriebszweigen, der sich selbst tragen kann, der also leben kann aus seinen verschiedenen Organen heraus, die sich ergänzen und zusammenwirken. Und wenn man zum Beispiel die Tierhaltung vom Ackerbau trennt, dann ist es eigentlich eine Krankheit schon veranlagt. Also dann ist die Sache nicht mehr gesund. Da muss man auf der einen Seite Düngemittel zuführen, die dann synthetisch hergestellt sind. Auf der anderen Seite vielleicht Antibiotika. Also es ist schon wichtig, diese Ganzheit da in der Landwirtschaft zu respektieren. Und natürlich, da gibt es ganz unterschiedliche Bewegungen.
Und wenn du jetzt sagst, du möchtest das auch heraustragen aus dem Organischen, was kannst du uns ein bisschen mitnehmen? Was bedeutet das für dein Leben persönlich, wenn du sagst, ich verwende diese Methode auch in anderen Bereichen?
Die Frage habe ich nicht genau verstanden.
Also wenn du sagst, du möchtest diese Methode der Naturbetrachtung auch auf andere Bereiche anwenden, also wie lebst du es persönlich?
Zum Beispiel in Gesprächen was Neues dazulernen können und nicht nur das eigene, was man schon glaubt zu wissen, bestätigt zu suchen oder widerlegt zu suchen. Also dass man einfach eine Offenheit hat für das, was man noch nicht kennt. Das finde ich schon mal ein Anfang.
Vielen lieben Dank für das Gespräch. Wir haben noch eine Frage, die wir allen unseren Gästinnen und Gästen stellen. Und zwar, was würdest du machen, wenn du jetzt 1 Million...
10 Millionen.
10 Millionen Schweizer Franken auf dem Konto finden würdest, das dir überwiesen wird?
Ich würde eine Stiftung daraus machen und schauen, was für fördernswerte Impulse mir begegnen und versuchen, das damit möglich zu machen.
Toll, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, wir haben unseren nächsten Gast gefunden, unsere nächste Gästin. Du darfst dich einmal kurz vorstellen. Wer bist du?
Ich bin Mary Ellen Woodside, bin eine Geigerin im Merrill-Quartett und seit mehr als 30 Jahren wohnhaft in der Schweiz, komme ursprünglich aus USA und Miami ist eigentlich der Ort, wo ich zur Hälfte aufgewachsen bin, kann ich mal sagen.
Und wo ist die andere Hälfte?
Das war Rochester, New York und Pennsylvania, Hershey, Pennsylvania. Ein Schokoladendorf. Und ich habe
Verbindung. Hershey's.
Hershey's, genau. Hershey's Schokolade. Wow. Das hat man gerochen in der Luft. Und deshalb irgendwie doppelt Verbindung mit der Schweiz durch Berge und Schokolade habe ich mich sofort wohlgefühlt hier. Ja.
Spannend. Wir haben der Podcast, wir stellen immer die Frage, was beschäftigt dich gerade? Und was beschäftigt dich?
Also viele Sachen beschäftigen mich, aber jetzt gerade beschäftigt mich Brahms, weil wir sind am Proben für Konzerte.
Ja.
Und ganz tolle Werke von Johannes Brahms, das Sextett in G-Dur und Quintett auch in G-Dur. Und das sind die positiven Dinge, die mich beschäftigen. Also andere Dinge wie Klimawandel und so beschäftigen mich auch.
Ist das eine Verbindung für dich zwischen Musik und Politik und Klimawandel? Oder was könnte die Verbindung sein?
Also es gibt natürlich in unserem Beruf viel Rumreisen. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Thema, das mich persönlich beschäftigt. Das ist, inwiefern ist das nachhaltig, das, was wir, was verlangt wird von uns Musiker, dass wir immer auf Tournee gehen und rumfliegen und hier, da ein Meisterkurs und da irgendwie, das ist schon etwas. Und andererseits ist es wahnsinnig bereichernd, dieser Austausch, dieses internationale Austausch, den wir haben, dass Leute hierher kommen. Wir können sie im Konzert hören, kommen von weit her zum Teil und so. Aber wie man das alles in Balance bringt, das beschäftigt mich schon.
Da gibt es Coldplay, oder? Die entschieden haben, nur noch ökologische Tourneen zu machen und dann Energie generiert haben mit den Fans, die springen. Oder habe ich in der BBC gelesen. Also vielleicht wird es da Lösungen dafür geben, weil auf Live-Musik verzichten ist wäre schade.
Ja, natürlich. Es wird verlangt. Es ist auch, also es gibt viele, also Veranstalter können nicht Publikum anziehen, wenn sie immer quasi das Lokale, das Gleiche haben. Also es ist wie eingebaut. Aber wie man reist und ob es vielleicht möglich ist, mehr Musiker von Europa, wo man nicht immer fliegen muss oder so Dinge, das denke ich doch möglich.
Ich finde es gerade mega spannend, dass du vor mir sitzt, weil ich habe letzte Woche sehr viel wieder die Neue Welt-Symphonie von Dvorak mir angehört. Und das ist ja, Dvorak war ja ein europäischer Künstler, der für Amerika eine Symphonie geschrieben hat. Und du bist aus Amerika und spielst hier Musik in Europa. Wie verhalten sich die beiden Länder oder Kontinente zueinander musikalisch für dich?
Ja, das ist eine starke Verbindung, weil natürlich also durch die Immigration über Jahrhunderte, es gab verschiedene Bevölkerungsgruppen, die dort ansässig geworden sind und die Kultur von denen mitgebracht haben. Und natürlich, das ist für uns als klassische Musiker sehr, sehr stark, diese Verbindung. Es ist spannend, gerade mit Dvorak, dass er gelebt hat in den USA, in den mittleren Westen, also ein bisschen durch eine tschechische Gemeinschaft, die dort war, war er dort. Das klingt ein bisschen random, aber und er hat wahnsinnig Heimweh gehabt. Und wir fragen uns ein bisschen, inwiefern das amerikanisch sind diese Stücke, die er oder eigentlich eher tschechische Melodien vielleicht, aber natürlich irgendwo inspiriert durch diesen Austausch.
Und das Heimweh war ja vielleicht auch ein Gefühl, was nicht nur er hatte, weil viele ja emigriert waren, vielleicht hatten ja, war ja auch Teil, des, also Heimweh auch Teil der Identität damals.
Oder? Bin ich ganz sicher, dass Sprache, Kultur ist, die Landschaft ist vielleicht sehr schön und man hat vielleicht eben mehr Möglichkeiten gehabt, Land zu bekommen oder was auch immer, ein Einkommen. Aber man hat auch sicher viel aufgeben müssen oder neu aufbauen müssen, das ist klar. Wir haben auch kürzlich Quartette gespielt von Dvorak, die er dort komponiert hatte. Das sind auch unglaubliche Stücke. Und habe ich da gelesen, dass er war ein leidenschaftlicher Wanderer und ist dort spazieren gegangen und auch sehr interessiert an Vögeln. Und er hat da viele Vogelstimmen eingebaut. War fasziniert von den Vögeln, die es dort gibt und nicht in seiner Heimat.
Hast du das auf eine Art mit ihm gemeinsam? Wanderst du auch gerne?
Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin wahnsinnig gerne in den Bergen und bin auch leidenschaftliche Vogelbeobachterin. Also ich bin doch in beiden Fällen fühle ich mich da doch. Also das finde ich genau spannend. Also und entspannend. Also es ist also Kopflüften und auch gleichzeitig was kann man besser machen als raus in die Natur. Und das haben wir hier wahnsinnig schön.
Ich würde es jetzt interessieren, ihr habt anscheinend einiges gemeinsam, aber der Unterschied ist jetzt, dass du eine Frau bist. Und gerade in der Musik, in der klassischen Musik, sind Männer früher natürlich sehr übervertreten. Gibt es da auch weibliche Künstlerinnen, die vielleicht gar nicht so bekannt sind, die du mir jetzt empfehlen könntest?
Oh ja, und das ist sehr gut. Das ist etwas, das mich wirklich auch beschäftigt, mehr und mehr eigentlich. Ich habe das wie für selbstverständlich gefunden, als ich jünger war. Ich hatte die Möglichkeiten zu studieren und in die Schule zu gehen und Geige zu lernen. Mehr und mehr wird es mir bewusst, wie neu das eigentlich war und wie das in so vielen Teilen in der Welt überhaupt nicht der Fall ist. Das muss sich ändern. Das ist auch hier in Europa, als ich angefangen hatte, waren ein paar sehr bekannte Orchester, die haben keine Frauen gehabt.
Berliner, oder?
Berliner und Wiener Philharmoniker, die haben auch bis vor sehr kurze Zeit keine Frauen gehabt. Und das ist natürlich, also jetzt ist es am Ende, aber es ist wahnsinnig spät, oder? Und es gibt wirklich auch Komponistinnen. Fanny Mendelssohn ist sehr bekannt. Mhm. Das ist sehr bekannt, dass ihr Vater ihr gesagt hat, ja, der Felix wird natürlich das zum Beruf machen, aber für sie wird der Haushalt sein. Und das, ja, und sie war sicherlich genauso begabt. Wir haben auch ein Quartett von ihr gespielt. Das ist unglaublich toll. Und sie war auch sehr jung gestorben. Mhm. Leider also hat man nicht so viel von ihr. Und ich denke, das unterschätzt man vielleicht auch, wie stark das einem niederschlägt, wenn man nicht nur unterstützt wird, sondern aktiv runtergedrückt wird. Die Kreativität kann da wirklich verschwinden oder es kann nicht florieren. So. Und eine andere Frau, die also eine phänomenale Komponistin und auch leider, es gibt nicht so viele Werke von ihr, aber Rebecca Clark heißt sie. Und da gibt es sehr, sehr schöne Werke. Und das ist auch eine interessante Geschichte. Sie war kurz vor der Jahrhundertwende geboren in England, sehr begabt auf der Geige und Bratsche und hat angefangen zu studieren. Und dann hat sie es gewagt, ihr Vater zu kritisieren. Er hat Affären gehabt und sie fand das nicht in Ordnung. Und er hat sie rausgeschmissen. Und dann war sie auf sich gestellt und müsste ihr Einkommen verdienen und war dann eine von den ersten Frauen, die als Orchestermusikerin ihr Leben verdient hat und hat auch komponiert und ist dann nach USA, ist ausgewandert und hat da wirklich also eine Zeit lang relativ viel komponiert und hat sich beworben in Wettbewerbe und so und hat einiges Erfolg gehabt, hat auch sehr große Tourneen gespielt als Solistin. Und es gibt da ganz tolle Werke, aber irgendwann war das dann auch wie, es würde nicht gefördert. Es waren also Männer bevorzugt. Und natürlich, zum Teil hat sie versucht, ihre Stücke unter einem Männername, und das ist auch manchmal im gleichen Programm, das Stück mit dem Männername hat Erfolg gehabt und ihr es nicht und solche Geschichten. Aber es sind phänomenale Stücke, insbesondere ein Klaviertrio von ihr. Das lohnt sich zu hören. Das kann man im Spotify hören. Wow. Oder sonst Solostücke von ihr für Geige oder Bratsche sind wirklich sehr schön. Midsummer Moon von Rebecca Clark. Das ist schön.
Vielen Dank. Toll. Ich habe noch eine Frage. Ich bin auch erst vor kurzem in die Schweiz gekommen aus Deutschland. Und was mir so auffällt, also ich interessiere mich sehr für klassische Musik, aber was mir wirklich aufgefallen ist, wie viel mehr Geld nochmal zur Verfügung steht, um Kultur zu produzieren. Wie ist das im Vergleich zu Amerika hier in der Schweiz? Ist man hier, also kann man sagen, eine Luxusposition? Aber oder wie bewertest du das als Künstlerin?
Ich habe das Gefühl, dass es sehr gut unterstützt wird. Und gleichzeitig, ich kann nicht so gut vergleichen, weil ich dort eigentlich nie gearbeitet habe. Ja. Aber hier weiß ich, es gibt sehr viele Stiftungen und es gibt sehr viel Interesse an Kultur. Und es gibt auch viele Veranstalter, größere und kleinere. Und allgemein finde ich schon, dass das gut unterstützt wird. Also schon. Auch die Stellen, die Orchesterstellen zum Beispiel, das sind gute, sichere Stellen. Da kann man als Musikerin studieren und Hoffnung haben, dass man das Leben bestreiten kann mit dem. Das ist schon so. Und USA ist vielleicht schon tendenziell etwas schwieriger, aber ich glaube schon in vielen Städten ist das gut unterstützt. Und man muss natürlich wie überall, man muss wissen, wie man funktioniert in dieses System. Also wenn man Fundraising oder eben Stiftungen anfragt, wie man das macht und so. Das ist auch etwas, was man vielleicht wird das mehr und mehr unterrichtet an den Hochschulen. Okay. Zu meiner Zeit war das überhaupt nicht. Man hat gelernt, Musik zu machen und zu spielen. Aber das Business, die Business-Seite hat man gar nicht gelernt. Und das ist auch etwas, was wenn man nicht weiß, dann...
Das habe ich auch schon oft gehört, genau, dass der Einstieg auf dem Arbeitsmarkt dann ein großer Schock sein kann, teilweise, weil man sich dann verkaufen muss oder Werbung machen muss für sich selber. Und was wäre jetzt da ein Tipp oder jetzt nach viel Erfahrung, wie man da vorgeht als junger Künstler, junge Künstlerin?
Viele Dinge ausprobieren. Natürlich und gute Ratschläge bekommen von Profis, also in dem Bereich, wo man aktiv sein wird. Und gute Kontakte pflegen, das ist wahnsinnig wichtig. Also die Leute finden, die wo das anspricht, was man macht, das ist sehr, sehr wichtig. Und ich denke, dann es finden sich dann oft die Leute zusammen. Also gerade im klassischen Bereich ist es eine eher kleinere, es ist nicht ein Massenprodukt, es ist eher eine kleinere Gemeinschaft. Aber das sind wahnsinnig leidenschaftliche Leute darunter, die selber Amateurmusiker sind, selber spielen und sehr gierig sind nach guten Konzerten. Mhm. Und dann, nicht zu scheu sein. Das ist... ich musste mich oft überwinden, einfach mit den Leuten sprechen und es ist manchmal eine Hemmung, aber ich denke, das ist wahnsinnig wichtig.
Kommen wir zu unserer letzten Frage, die bekommt jeder Gast und jede Gästin hier gestellt. Und das ist die Frage, was würdest du tun, wenn du jetzt 10 Millionen Schweizer Franken bekommen würdest?
Ja, da träumt man immer wieder von solche Windfalls. einige Träume die mit der Musik wären da natürlich. Also ein absolut Top-Instrument oder eben also wir haben ein kleines Festival, natürlich solche Unterstützungen wären da.
Welches sehr Festival willkommen. Ist das?
Das heißt Zwischentöne.
Mhm. Und das kenne ich.
Ja, schön. In Engelberg.
Ja.
Und genau, da ist man auch immer am Suchen nach Sponsoren. Also falls jemand da gerne etwas spendet, sind wir da sehr offen. Da kann man auf die Webseite gucken, was wir machen und so. Also es ist Kammermusik im Oktober. Aber sonst, es gibt sehr, sehr viele auch andere Stiftungen, die ich gerne unterstütze, leider nicht mit 10 Millionen. Und da natürlich, das wäre auch schön, wenn man mal so hier und da ein paar größere Beträge schicken könnte. Gerade so für benachteiligte Frauen, also UNICEF mache ich sehr gern immer wieder was. Aber gern auch so kleinere, da stößt man immer wieder in Zeitungsartikel auf Gruppen. Es gibt zum Beispiel in New York eine Black Feminist Project und die machen so Biogarten und so lokal und Essen für lokale Frauen und so alleinstehende Frauen. Aber ja, das ist solche Gruppen tue ich gerne unterstützen. So, that's fair.
Vielen lieben Dank für das Gespräch und diese tolle Unterstützung.
Ja, vielen, Dankeschön. Vielen Dank.
Viel Gerne. Erfolg.
Dankeschön.
So, wir haben unseren nächsten Gast gefunden. Er ist trotzdem mittelmäßige Watter auf der Terrasse gehockt. Ebenfalls mit einem Buch und ich wollte dich bitten, dich kurz vorzustellen.
Also, mein Name ist Giordano Di Monaco, ich bin 33 Jahre alt. Ich bin selbstständig in Basel, ich habe einen Waffensalon. Wir sind ein Dreierteam, ich habe noch eine Angestellte und noch eine Lernende. Ja, ich bin ursprünglich, man hört vielleicht vom Dialekt, ich ursprünglich aus dem Solothurn, aber ich schaue schon sehr gut. Etwa gut fast 14 Jahre jetzt in Basel, aber so das mit dem Dialekt, das man merkt ja, dass es ja nicht wirklich original Basel ist, das werde ich auch nie wirklich lernen. Ich habe heute ein bisschen so ein bisschen ruhige Tage, ich hatte eine recht strenge Woche gehabt und manchmal brauche ich auch einfach das, dass ich einfach Zeit wieder für mich habe. Ich bin ein Mensch, der gerne lesen, wo man ein bisschen so ein bisschen sich ein bisschen zurückzieht und vorhin bin ich jetzt aber gerade noch ein bisschen, vorhin ins Kaffee, jetzt bin ich auch schon ein bisschen am Rhein gesessen. Einfach das ein bisschen zum Abstand, einfach ein bisschen geniessen. Ich bin ein Mensch, der eigentlich eher probiert, permanent im Moment zu bleiben und nicht irgendwie zu sehr gross in die Zukunft zu schauen, nicht zu sehr in der Vergangenheit zu sein. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich erzählen kann.
Hey, sehr schön. Danke für mal. Also wir dürfen die Dialekt nicht judgen. Das ist schon redet Hochdeutsch. Das akzeptieren okay. Wir auch. Du hast gesagt, du lebst im Moment. Das ist auch genau die Frage, die wir dir eigentlich stellen möchten. Nämlich, was beschäftigt dich im Moment so in der Welt, in deinem Leben, morgen, wenn du aufstehst?
Die Sache, ich lebe im Moment, das ist mehr so eher korrekt gesagt, ich probiere ständig, das im Moment zu leben. Das ist aber etwas, was relativ schwer ist, vor allem je nachdem, wenn du Unternehmen bist oder sonstiges Zeug Einfluss hast, bist du meistens irgendwo in der Zukunft, meistens irgendwo noch immer dort irgendwie. Aber ich probiere dann meistens halt auch, eben so das ein bisschen zu praktizieren, eigentlich so den Moment genießen. Wenn ich jetzt im Kaffee sitze, dann trinke ich den Kaffee. Wenn ich etwas lese, dann lese ich das Buch. Aber das ist mehr so eine Übung, das geht immer wieder. Manchmal verliere ich mich wieder mal so ein bisschen drin und denke wieder an vor und zurück irgendwie. Was mich so ein bisschen hauptsächlich ein bisschen beschäftigt, das ist jetzt so ein bisschen, ja, wie soll ich jetzt sagen? Der Moment aktuell, was mich so ein bisschen beschäftigt, ist, momentan habe ich so ein bisschen in meinem Leben so ein bisschen das erreicht, was ich wählen kann. Das Geschäft läuft in dem Sinn. Ich bin sehr, wie schon gesagt, sehr ein Mensch, der eigentlich wenig braucht, um zufrieden zu sein. Mhm. Und trotzdem ist so der Punkt manchmal so ein bisschen da, was machst du jetzt?
Wie geht es weiter?
Ganz genau. Und ich bin eher auch so ein Mensch, ich denke dann auch, ich erreiche jetzt das Ziel und dann ist es gut. Und eigentlich mittlerweile habe ich gesehen, das ist eigentlich eine Lüge für mich. Also ich weiss genau, wenn ich irgendetwas erreiche, dann geht es dann weiter und das ist schon gut so. Aber gerade im Moment habe ich so ein bisschen so das Gefühl, es ist eigentlich gerade gut so, wie es ist. Mhm. Eigentlich könnte ich es jetzt so ein bisschen geniessen. Ich bin jetzt auch ein Mensch, der gut fast 6 Tage in der Woche arbeitet. Und jetzt bin ich so ein bisschen an dem Punkt, um zu überlegen, wie ich das wieder ein bisschen optimiere. Eben mal schauen, dass ich wieder ein bisschen Zeit für mich habe. Bis so Tage wie jetzt, das geniesse ich. Also ich liebe meinen Job, ich liebe mein Ausfall, aber ich brauche manchmal schon gar nicht. Ich habe gemerkt, so ein bisschen wieder ein bisschen zum Überlegen, was will ich eigentlich oder was brauche ich eigentlich. Oder?
Du hast ja mega den Tatendrang, das merkt man voll. Wie geht es zusammen mit dem im Moment leben? Weil wenn man so Tatendrang hat, dann ist man ja schon immer mit dem Blick auch nach vorne, oder?
Ja, es ist jetzt auch, ja, es ist aber sicher etwas, das kann, also ich bin jetzt momentan noch alleinstehend, schon ein Zeitchen, einfach weil, ich muss sagen, es ist nicht so einfach, das zu kombinieren, dass man halt einen Partner oder so, so ein bisschen nachvollziehen, wenn man so arbeitet. Also, weißt du, ich denke, auch hier irgendwie zurücknehmen oder auch, also, es ist nicht so, dass ich nicht date oder probiere, Leute kennenzulernen. Nur, das ist so der Punkt, wo halt immer musst du gerade von Anfang an klarstellen, schau, ich bin so, ich genieße das und das muss so sein. Und das ist auch so ein bisschen am Anfang, wie das so kommuniziert, ja, tut ja gut und ist ja toll und alles drum und dran. Das zeigt sich aber eher so mit der Erfahrung, dass es ja dann oft so eben mit solchen Menschen, die so ein bisschen, sagen wir jetzt auch ein bisschen, ja, ich finde jetzt das nicht negativ gemeint, aber so ein bisschen der Workaholic oder so, je nachdem, der so ein bisschen das Ziel hat, sollte irgendwie verunglimpft werden irgendwie, aber das ist schon eher so eine Sache, die ich muss, ja, also ich bin auch der Meinung, man sollte ja nicht in dieser Sache in einer Beziehung das Glück beim anderen finden oder das so halb abhängig machen davon, sollte so ein bisschen das Miteinander sein und da muss ich sagen, da eben, da muss ich so, das kommt einem auf einem zu, oder dann, ja.
Würdest du von dir selber sagen, dass du ein Workaholic bist?
Das habe ich mal, ein guter, also mein Bestkollege hat mir das auch schon mal so gesagt, hat jetzt auch, also ich für mich selber hatte auch schon abgeschlossen, ich bin ein Workaholic. Und er hat gefunden, das sieht er nicht ganz ein. Er sagt jetzt eben eher so Workaholics sind da wirklich Sättige, die halt mehrheitlich wirklich nochmal an den Stutz denken. Wo eigentlich nur eigentlich als Schaffen denken, wo alles andere würde liegen lassen, dass sie hauptsächlich so eigentlich mehr Schaffen vorbezieht. Und er findet, das würde er bei mir jetzt nicht sehen. Also er sagt, oh, ich habe trotzdem Prioritäten, sag ich, dem Freund und gewisse wichtige Sachen sind immer noch wichtig. Er sagt einfach, es ist eher Zielstrebigkeit, die er jetzt eher da sieht.
Ja, das Wort Alkoholik hat ja auch das Suchtpotenzial drin, oder? Wenn das von einem Alkoholik, Workaholic. Und das ist einfach etwas anderes, wie wenn man einfach Träume hat, die man verfolgt, aber das bewusst macht, ohne dass man, also man könnte aussteigen, wenn man würde wollen, was vielleicht bei einem Workaholic nicht mehr so ist.
Jetzt habe ich die Frage nicht ganz 100% verstanden, was du so willst.
Kann man überlegen, ob es einen Unterschied gibt, ob der Unterschied zwischen einem Workaholic und jemandem, der einfach ein guter Unternehmer ist oder zielstrebig Unternehmer ist, in einem Wort Alkoholik steckt, dass da eben Suchtpotenzial ist, das man nicht mehr kann, aussteigen ohne Hilfe aussen, und jemandem, der ein zielstrebiger Unternehmer ist.
Ja, du musst ich jetzt wiederum sagen, da habe ich jetzt wahrscheinlich zu wenig direkter Kontakt mit Leuten, also ja, in meinem Umfeld. Also, obwohl ich selber jetzt Unternehmer bin oder auch Chef bin, muss ich ja sagen, ist meine Ansicht oft im Geschäft ein bisschen andere als die von einem anderen. Also, wo jetzt irgendwie die Leute sehen, dass vor allem auch hierarchisch ein bisschen immer noch denken. Oder in meiner Szene oder die Buffer-Szene ist oft so, die lernen, die sind hauptsächlich zum Putzen, die bist am Unbefehligen. Und die Angestellten sollen deine Wünsche oder deine Ansichten genau mitteilen und so weiter. Das sehe ich eigentlich weniger so, weil ich als auch Unternehmen, also wir sind jetzt Dritte und wir haben jetzt auch schon darüber geredet, auch grösser zu werden. Aber mittlerweile musste ich auch dort sagen, wir haben das so gut miteinander und es macht Spass und wir haben alle immer viel zu tun. Und auch dort finde ich es wichtig. Also ich habe es noch mega gerne. Ich habe natürlich jetzt auch schon lange in diesem Beruf drin. Ich habe natürlich so meine Ansichten, so ein bisschen, was ich jetzt gut finde. Die tue ich auch vertreten. Aber ich habe so viele so Einflüsse von meinen Lernenden. Die ist jetzt im Zweiten. Sie ist jetzt auch schon ein bisschen älter, sie ist jetzt 24. Und auch von ihr hat sie natürlich auch gefunden, du, schau, hey, ich fände jetzt das und das noch toll oder ich fände, das könnte man noch machen. Und du redest schon zusammen und du findest Ideen. Auch meine Angestellte, die bringt auch immer viele Ideen so mit Deko und so weiter. Also die sollen ja auch quasi sich selber verwirklichen, wie auch mich verwirklichen. Und darum finde ich, dass das Zusammenleben eigentlich funktioniert, das dann gut. Ja. Also darum, ich finde jetzt in der heutigen Zeit ein bisschen das Problem mit dem Chef. Also dass man immer von oben durch und sagen, okay, so muss es sein und nicht anders, oder?
Mich hat es auch noch interessiert, ob du das, du hast jetzt gesagt, du tust auch andere Menschen kennenlernen und auch mit denen eben in eine Beziehung gehen, in Form von Date oder eben auch als Chef. Wenn du andere Menschen kennenlernst, hast du das Gefühl, es sind allgemein durch eben Handys, durch die Entwicklungen, wir alle mehr beschäftigt? Oder hast du das Gefühl, dass es einfach bei der Arbeit sehr, sehr viel Energie reinfließt, aber wir dafür mehr Freizeit haben?
Ja, das ist jetzt, ja, was soll ich jetzt so sagen? Es kommt halt immer ein bisschen darauf an. Ich habe es natürlich auch durch das Date, aber wie natürlich jetzt, oder ich sage jetzt auch mal für den Beruf, hast du natürlich viele Kunden, die natürlich dann halt auch das bei uns abnehmen, was sie gerade im Moment beschäftigen. Wir sind ja auch so quasi ein bisschen Psychiater ins Spiel, aber natürlich mit einem kleineren Stundenansatz. Und eigentlich auch dort, finde ich, gibt es eigentlich immer auch so ein paar Hauptthemen, die eigentlich immer die Leute beschäftigen. Das ist immer der Job, das ist die Beziehung und Zukunftswünsche, also es ist immer so ein bisschen das. Aber ich denke, so Arbeit und Beziehungen sind so immer so im Hauptfokus, wo ich auch dort muss sehen. Ich glaube eben, das ist immer noch ein grosses Problem, dass man halt eher weniger probiert. Also Ausreden hat man natürlich immer irgendwie noch schnell. Das ist ja schön und gut, dass ich tue natürlich jetzt auch meine Kunden, das ist schon längstens, habe ich aufgehört damit, ihnen sagen, sie sagen ja das und das, aber ich finde, ja, dann gang Sport machen oder ja, dann bist du dann nicht irgendwelche, Entschuldigung, Arschlöcher. mittlerweile, oder eben, quasi, letztens habe ich jemanden gefunden, sie hat eine Affäre mit irgendjemandem da und es ist total schlecht und er weiss, er will die Frau nie verlieren, aber ich kann es nur bei dem jetzt richtig aufnehmen und sagen, hey, früher hätte ich gesagt, finde ich auch schlecht, mach das irgendwie, und mittlerweile muss ich sagen, hey, wenn du es nur so fühlst, mach. Also, wenn ich das lebe und am Schluss denke ich auch irgendwie bei einem Jahr die Sachen, die wir einfach nicht gemacht haben, also anstatt die Sachen, die wir eben dann gemacht haben, also auch da eigentlich relativ locker.
Es gibt ja so, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es wird doch so viel so darüber geredet, dass junge Leute nicht mehr arbeiten wollen oder halt nicht mehr so richtig das Grindset haben, um richtig Karriere zu machen. Wie erlebst du das? Du bist jetzt ja so ein bisschen dazwischen. Du bist jung, aber du bist auch schon Chef und so. Also wie verhältst du dich da so? Also erlebst du es vielleicht auch so oder?
Ich habe das jetzt auch gerade letzte Woche mit meinen Lernenden das Gespräch. Also das mit den jungen Leuten, das ist einfach so, dass das typische 9 Stunden arbeiten, 5 Tage in der Woche, irgendwie, das ist das Modell, das halt viele Junge halt einfach als altmodisch sehen. Das ist natürlich mehr, wie soll ich sagen, also mehr Zeit quasi. Work-Life-Balance in dem Sinne ist jetzt immer noch viel wichtiger. Oder lieber ganz viel Geld verdienen, dafür möglichst viel Freizeit auch haben. Möglichst auch, wenn du von daheim arbeiten oder weniger im Büro sein. da hatte ich jetzt das auch mit meiner Lernenden und die hat jetzt auch jetzt so gefunden, sie würde auch gerne so ein Konzept haben, dass man irgendwie etwas machen könnte. Also in unserer Branche gibt es zum Beispiel so Videos, man kann zum Beispiel machen, aber das wird, wenn man ein Abo kauft, oder dann irgendwie für 2000 Franken hast du irgendwie, ich weiß nicht, 100 Videos. Und das ist dann schnell gemacht. Du hast natürlich so eine, du machst Werbung für das, irgendjemand bezahlt 2000 Stutz schnell, irgendwie, für das er dann die Videos nachher hat, und dann hast du eigentlich nichts dafür gemacht und viel verdienst. Weil sie hat mir zum Beispiel auch gesagt, also ich kann sich jetzt nicht vorstellen, dass ich jetzt wie ich quasi das ganze Leben lang so büßen, fünf Tage am Kunden und so weiter. Das soll schon ein bisschen. Aber ich glaube, das ist wirklich so eine Erscheinung eigentlich, dass man wirklich halt will, ja, eigentlich so schaffe ich in dem Sinne eigentlich so, dass so ein Büßen und Zaubermütze hilft, dass das nicht mehr so beliebt ist.
Ja, jetzt eine Coiffe im Homeoffice stelle ich mir noch schwierig vor.
Es geht.
Ah ja?
Es geht. Also ich habe... Also, es geht natürlich nicht permanent, weil das Homeoffice bezieht sich manchmal schon darauf, dass man dann halt, oder je nachdem, zum Kunden heimgehst.
Ach so.
Das habe ich auch gemacht, eine Zeit lang, wo ich damals gekündigt habe und momentan so ein bisschen freischaffend war. Problematisch ist eher, es bleibt meistens nicht beim Haarschneiden. Du bist meistens dann, musst noch mit ihr zu Mittag essen oder musst auf den Schrank verschieben, Bälle draufhängen, Lamm aufhängen. Also weißt du, da habe ich alles schon gehabt, im Garten irgendwas machen.
Praktisch.
Dem her gesehen ist, also eigentlich dort jetzt immer so die Momente, die mich ein bisschen nervös gemacht haben. Das war immer der Moment gewesen, wenn du in die Wohnung reingegangen bist und hat sie hinter deinem Rücken die Türen abgeschlossen und den Schlüssel weggenommen. Ich gefunden, warum, aber... ja.
Schwierig.
Ja, mittlerweile ist wirklich so ein bisschen so gefragt dann irgendwie auch, im Vorfeld, ja, wo wohnst du denn? Ja, also maximal bis zum zweiten Stock, weil da kannst du noch, denke ich, aus dem Fenster kommen. Je nachdem, also, so ein bisschen das. Aber zum Glück bis jetzt nie irgendetwas passiert.
Als du hast vorher gemeint, wie geht's weiter, dass du dir solche Fragen auch stellst. Was sind das so für Bereiche, an die du denkst, wo du vielleicht sagst, da könnte ich mich reinentwickeln? Oder?
Ganz ehrlich, was ich gerne noch mal würde, vielleicht hast du vielleicht auch im Gundeli zum Beispiel, hätte ich noch gerne zum Beispiel einen Salomo. Das wäre jetzt irgendwie schon mal passende Leute würde finden. Das wäre noch etwas, aber ich habe noch zusätzlich noch mit einem anderen, also einem guten Kollegen von mir, der wäre mal die Idee, irgendwie so ein spezifisches Kaffee aufmachen, so ein bisschen Thematik, so im japanischen Stil ein bisschen, wo ich natürlich selber nicht mit drin arbeite, aber ihn jetzt gerne würde finanziell unterstützen, wo ich so finde, das fände ich jetzt noch toll, so ein Projekt, was... ja, was gerade im Umfeld so ein bisschen ist, das ist so, dass man dann auf sich ein bisschen beschäftigt hat. Ich bin selber gerne, ich hoffe in Japan, also ich bin jetzt sicher schon 5-6 Mal in Japan gewesen. Und das hat mich auch schon immer so fasziniert, eigentlich so die Kaffee und die Kultur und so weiter. Und das ist so etwas, was mich im Moment gerade fürs Nächste gerade so ein bisschen beschäftigt.
Toll, also sehr viel unternehmerischer Geist. Wir haben uns bedanken für das Gespräch und wir haben noch eine letzte Frage, die wir allen Gästen und Gästinnen stellen. Nämlich, was würdest du machen, wenn du 10 Millionen Schweizer Franken bekommen würdest?
10 Millionen?
Ein Unternehmer das zu fragen, ist natürlich...
Genau, du hast sicher
dann los. Es geht jetzt nochmal 10 Minuten.
Nein, aber ich denke wahrscheinlich, es würde jetzt wahrscheinlich über das Kaffee, das ich gerade gelernt habe, das wäre wahrscheinlich gerade das, was ich gerade würde zuerst eigentlich realisieren dann. Ja, genau. Also nicht gerade Ferien oder so, überhaupt nicht. Wahrscheinlich zuerst würde ich auf Japan reisen, nochmal zum richtigen Inspiration holen, würde den Freund gerade mitnehmen dann. So ein Business-Trip, so mir dann von den Steuern abziehen. Und dann anschließend denke ich, so planen. Das wäre so meine Idee dann.
Hey, fantastisch. Wir waren wieder mal sehr gerne deine ersten Gäste. Ja. Danke für die erste Zeit genommen.
Ja, danke vielmals. Dank.
Ja, Merit und ich sind runtergegangen und haben unsere nächste Gästin gefunden. Du darfst dich einmal kurz vorstellen, wer bist du?
Also ich bin Franziska, bin Aargauerin, lebe in Basel und bin Hausfrau.
Sehr toll, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr
wir haben
gern.
Dich untergefunden, du hast ein Buch gelesen.
Ja.
Und wir haben dich auch gerade schon informiert. Die Frage, die wir dir stellen, ist, was beschäftigt dich?
Die Welt, was auf der Welt passiert. Und ja, es ist, für mich ist es erschreckend, wie wenig die Leute in der heutigen Zeit Sorge geben, sich selber gegenüber und eben auch den Mitmenschen und der Welt gegenüber.
Mhm.
Ich mache einfach das, was ich kann, wo ich die Möglichkeit habe, etwas für uns alle, also das ist ein kleiner Kreis zu tun. Und das, was ich kann, das mache ich.
Wie meinst du den Aspekt Sorge zu sich selber? Tatsächlich so, also Sachen wie seinem Körper oder
seine psychisch und Türen? Physisch, ja. Ich finde, das ist wichtig. Denn nur wenn es dir gut geht, kannst du auf andere schauen. Mhm. Mhm. Und ich bin in der glücklichen Lage, das zu machen, weil das sind viele Umstände, die dazu beitragen, die andere Leute halt nicht haben, oder? Mhm. Und zum Beispiel jemand, der darauf angewiesen ist, jeden Tag zu essen, zu finden und zu kriegen, wo muss Kinder versorgen. Wenn das nicht klappt, haben die Kinder Hunger. Kinder können, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber durch kein Essen bist du auch nicht in der Lage, dich psychisch weiterzubilden, oder? Mhm. Weil du bist nur gerade aufs Essen fokussiert. Ja, das sind Kleinigkeiten. Also Kleinigkeiten, ich finde, es ist etwas Grosses. Ja, das sind aber einfach Sachen, die ich so sehe. Und es fängt alles hier im Kleinen an, mhm. muss ich sagen.
Und wenn du sagst, mit der Welt beschäftigen, was ist gerade, was beschäftigt dich gerade
in der Welt? Ja, zum Beispiel der Krieg in der Ukraine. Mhm. Das tut mich immer noch beschäftigen. Aber wir haben ja, ich glaube, 42 oder 47 Krieg im Gesamten auf dieser Welt. Aber da wird gar nicht mehr drüber geredet, oder? Ich meine, wir haben je nachdem auch zwischen uns Krieg im Kleinen. Also ich finde, das ist also schon so das Böse im Menschen. Das beschäftigt mich schon. Das
Böse im Menschen?
Böse im Menschen, ja. Was das so bewirken kann. Und wie das, wenn es zum Vorschein kommt und
mhm. Also was auch wieder die Psyche
des Menschen. Ja. Mhm.
Und wie siehst du denn das Böse im Menschen? Also, hat das einen Ursprung? Ist das etwas, wo jeder hat, etwas Fassbares?
Ich glaube, jeder hat eine gute und eine schlechte Seite. Mhm. Es kommt immer darauf an, wie du dazu, was, ich mein, was du daraus machst. Bist jetzt du aus dem Affekt böse oder bist du jemand, der explizit böse ist, um etwas zu erreichen wollen, oder? Mhm. Ja, das ist interessant. Das ist, ich denke, jeder Mensch hat etwas Böses in sich.
Mhm. Ich finde das noch ein spannender Konnex, immer von dem Kleinen in das Große und das Große in das Kleine als Ursprung. Wie würdest du jetzt ansetzen? Würdest du eher, also als einzelner Mensch, habe ich jetzt verstanden, tust du im Kleinen versuchen, etwas zu bewirken, im Umfeld.
Mhm, genau.
Und das eigentlich als erster Schritt, um das Größere dann versuchen zu verändern, miteinander.
Ja, also zum Beispiel, also zuerst fange ich bei mir an, oder, wie ich gesagt habe. Mhm, und stimmt, ja. Wenn ich dann zum Beispiel einfach in der Familie, also meine Mami, wenn es auch gut geht, mein Partner, wenn es ihm gut geht. Und ich glaube, wenn es dann denen gut geht, also soweit ich das so mag, können die das auch weitergeben, irgendwie ob anderem vielleicht oder etwas, was sie vielleicht, wie soll ich sagen, eine Organisation gründen oder das ist jetzt schon etwas Größeres, aber einfach, dass das dann so peu à peu weiter in den Kreis zieht.
Und das ist jetzt positiv, aber das ist auch vom jetzt negativ konnotierteren Böse geredet. Dann würdest du auch versuchen, das Böse, was du gesagt hast, hat jeden Mensch komplett zu unterdrücken oder versuchen, das nicht zu zeigen, dem Umfeld?
Ich glaube, unterdrücken kannst du das nicht. Also, vielleicht für eine gewisse Zeit, aber das Böse kann man, glaube ich, nicht unterdrücken.
Und kann man aus dem Bösen was Gutes machen, vielleicht?
Wenn du willig bist, ja. Wenn du es ist, ganz bestimmt. Mhm. Du kannst auch aus etwas Gutem etwas Schlechtes machen.
Hast du ein Beispiel, wie er das macht?
Das Böse, von etwas Bösem etwas Gutes machen. Das muss ich gerade überlegen.
Vielleicht zu sich selber, könnt ihr mir vorstellen, vielleicht Menschen, die an einer Essstörung leiden und sich etwas Böses antun auf eine Art und das dann überwinden, dann hat man etwas Gutes gemacht. Ja, aber es ist noch nicht als Störung gut geworden.
Nein.
Doch, ich finde, die Krankheit ist schon böse. Das ist ja böse. Und ich meine, du musst es ja von dir selber auswählen, oder? Das nützt nicht jede Therapie. Nicht. Aber wenn du das von dir aus sagst und die Krankheit kannst du bewältigen, dann ist aus dem Bösen wirklich etwas Gutes geworden. Ich finde, da hast du recht.
Das finde ich jetzt sehr, sehr freundlich. Dass du das versuchst, noch anzuwiegen.
Nein, das ist das, was ich denke. Da. Mhm. Ja, finde ich schon. Oder wenn jemand beständig seine Frau schlägt, zum Beispiel, aber dann wirklich vielleicht durch Therapie und natürlich auch durch eigene Sicht merkt, das ist nicht gut und damit aufhört. Ja, das Böse, der grosse Putin aufhört. Ja, man kann vielleicht mit dem Zelensky reden und dass sich das dann ins Gute tut, wendet der Krieg.
Aber dann bist du auch eine sehr grosse Verzeiherin, oder? Also eine grosse wenn ich mir vorstelle, jetzt der Mann, der seine Frau schlägt und er hört auf und hat das Böse vielleicht überwunden, aber vielleicht hat er das Bedürfnis noch, aber er macht es nicht mehr. Ist das denn, ist Verzeihen denn dort wichtiger, als dass die Gedanken, das Böse ganz zu bestrafen oder zu vernichten?
Ich glaube, Verzeihen brauchst du, um gesund zu werden. Mhm. Sonst, das musst du für dich machen. Das musst du nicht für ihn machen, das musst du für dich machen. Mhm. Weil sonst wirst du krank. Mhm. Denke ich einmal.
Als wir dich unten getroffen haben, hast du ein Buch gelesen. Mhm. Was ist das für ein Buch? Oder?
Das ist, wie soll ich sagen? Wenn ich mir selber kann gut tun. Also ich bin sehr interessiert in Psychologie, auch in Philosophie. Und ich weiß eigentlich, wer ich bin und was ich brauche und nicht brauche. Aber ich tue immer gerne in so Bücher schauen, was es Neues gibt. Auch die Erfahrung natürlich von anderen Menschen, die jetzt das Buch geschrieben hat, was sie für Erfahrungen gemacht hat mit anderen Menschen. Das ist für mich einfach etwas Lehrreiches. Ob es jetzt Lehrreiches im positiven oder im negativen Sinn ist, das sehen ja dann immer, oder? Ja. Das ist das, was ich jetzt gerade lese. Es ist ein Buch mit sehr viel Kapazität. Das ist jetzt ein bisschen gut zu lang, um darauf einzugehen. Aber ich lese einfach noch gerne. Ich nehme gerne ein Buch in die Hand, anstatt mit dem Computer da. Ich gehe auch gerne in die Bibliothek. Das mache ich sehr gerne, so die Atmosphäre.
Ja, das ist schön. Wir haben eine Frage, die wir allen Gästen und Gästinnen stellen. Nämlich, was würdest du mit 10 Millionen Schweizer Franken machen?
Mit 10 Millionen Schweizer Franken.
Genau.
10 Millionen, oh Gott, ich habe mir eigentlich noch nie so Gedanken. Geld ist für mich in dem Sinne nicht wichtig. Für mich, das sind so grosse Mengen zu haben. Aber ich würde sicher mich aktiv machen im Sinn von anderen Leuten zu helfen, wo noch nicht geholfen worden ist. Also vielleicht auch kleine Gruppen. Ich würde vielleicht in Basel ein Haus, ein Zentrum oder eine grosse Hütte machen für Leute, die kein Zuhause haben. Und dann würde ich das mal in der Schweiz schauen, was zu machen ist, und dann ins Ausland gehen. Mhm. Und dann würde ich meiner Mami ganz tolle Ferien spendieren. Ja. Ich würde ein Häuschen kaufen, wo wir zwei zusammen dann drin wohnen können, wo sie glücklich ist.
Das sind sehr tolle Aussichten. Wirklich toll. Danke vielmals, dass du
das gemacht hast. Sehr gerne.
Vielen Dank.